Früher war gar nichts besser. Hey, ich liebe mein fucking Handy. Ich habe das geballte Wissen der ganzen Welt in Nähe meines Hodens.
Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Szenemenschen. Heute haben wir einen Gast, der sehr breit aufgestellt ist und uns einiges erzählt von seinem Leben als Musiker, aber vor allen Dingen in seiner jetzigen Funktion als Kulturschaffender im Bereich Retro-Gaming, wenn ich das so richtig ausgedrückt habe, aber das wird er uns bestimmt gleich sagen. Interessanterweise habe ich den Senat so 2015 herum auf einer eigenen Veranstaltung kennengelernt, die hieß Retro Handheld Convention. Wie es der Name schon sagt, kamen da Fans und Freunde und ja, auch Technikbegeisterte zusammen rund um das Thema Handhelds, also wie Game Boy, Game Gear, Atari Lynx und tralala. Und Senat interviewte mich dort in meiner Funktion als Veranstalter. Heute habe ich das Vergnügen, ihn zu interviewen, und er wird uns erzählen, was er momentan alles treibt. Und ich finde, da sind ganz spannende Geschichten bei rumgekommen. Deswegen schwenke ich jetzt einfach mal rüber zu Senat. Everything you do, do it with Herzblut. Hi Senat.
Hi, grüß dich, korrekt.
Hi, wir haben uns kennengelernt auf der Retro Handheld Convention. Das war so ein kleines Event, das ich in Köln veranstaltet habe. Und du bist ja auch Handheld-Sammler, ne?
Korrekt. Ich habe ursprünglich mit Handhelds angefangen, weil es neben dem Gameboy und dem Game Gear halt noch so viel anderen sexy Kram gibt. Ist aber mittlerweile ausgeartet.
Das heißt, ausgeartet? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ich habe mittlerweile so viele Kisten, so viele Schränke voll, dass ich langsam echt nicht mehr weiß, wohin damit. Es ist wirklich, ich sammle nicht mehr, ich horte nur noch. Und ich versuche jetzt gerade ein bisschen, mir auf die Finger zu hauen, wieder eigentlich zum Ursprung zurückzukommen. Also sprich, zurück zu den Handhelds, ja.
Fällt dir das schwer?
Schon, sehr. Also es fällt mir unheimlich schwer, Menschen loszulassen, aber es fällt mir noch unheimlich schwerer, Sachen loszulassen, die ich ins Herz geschlossen habe. Es sind nur Dinge, wo Batteriesaft oder Strom aus der Steckdose durchfließen, die dann entweder piepsen, blinken, irgendwas abspielen oder dich in irgendeiner Art und Weise entertainen. Es sind nur Dinge, aber es fällt mir schwer, diese Dinge auch nachher loszulassen.
Ja, ich kann die Faszination natürlich total verstehen. Also ich habe dich unter anderem ja auch deshalb eingeladen, weil das Thema Retro-Gaming auch für mich sehr, sehr interessant ist. Ich stecke da jetzt bei weitem nicht so tief drin wie du, aber macht mir auf jeden Fall Spaß. Und wir haben ja auch beide auf der Gamescom mal ausgestellt, einmal im selben Jahr, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt seit 4 Jahren bin ich da mit unserem Museum unterwegs. Und letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich dort auch als Retro-Kram ausgestellt.
Das ist das Flipper und Arcade Museum, richtig?
Yes, das Flipper und Arcade Museum in Seligenstadt bei Frankfurt an der A3, wenn du so willst. Also wenn du irgendwann mal von Köln oder von ganz oben nach Bayern fahren willst, was man eigentlich so nicht braucht, muss, ne? Steht dann irgendwann auf dem Autobahnschild Seligenstadt und dann bist du dann bei uns.
Und was findet man in dem Flipper und Arcade Museum alles?
Lass mich raten, Flipper und Arcades.
Habt ihr, sammelt ihr Raritäten oder ist euer Anspruch, wir sammeln einfach alles, was es gibt, und wir sind auch erst fertig, wenn wir jeden Automaten der Geschichte quasi zusammengetragen haben?
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein, absolut nicht. Wir sind ein Fass es an und fühl dich wohl Museum. Das Museum ist von einem kleinen Verein getragen. Und jeden ersten Samstag kann Publikum reinkommen. Wir haben dann von 12 bis 21 Uhr auf. Eintritt kostet 16 Euro. Alle Geräte sind auf Freeplay. Und um auf deine Frage zurückzukommen, nein, es geht nicht darum, dass man irgendwelche Williams oder Gottlieb Fullset hat, sondern es geht einfach darum, die Ausstellungsstücke, die bei uns im Museum stehen, gehören den Vereinsmitgliedern. Und diese Vereinsmitglieder sind damit einverstanden, dass ihre Geräte dort stehen. Das ist ja auch deren Wunsch. Die möchten, dass ihre Geräte bespielt werden und auch gesehen werden. Dementsprechend sind einige Geräte richtig schön, richtig sauber, im Top-1A-Zustand und andere Geräte halt nicht so, weil der Name sagt es ja schon vom Verein schon selbst. Es ist for amusement, also es geht um den Spaß und nicht darum, dass die Geräte hinter Glasscheiben stehen und so sauber wie möglich dastehen.
Okay, und ihr
ihr refinanziert quasi euren Lagerraum. Also so kann man es im Prinzip sagen. Es ist schon eine richtig fette Geschichte. Ne? Also wenn ich habe mir ja mal die Bilder angeguckt. Da sehe ich zum Beispiel einen Daytona USA Automaten. Das ist ein altes Sega-Rennspiel oder gar nicht so alt, ne? Aus 20 Jahre ungefähr. Welche Automaten sind von dir?
Null. Kein einziger ist da von mir. Ich habe irgendwann habe ich angefangen, mir die Bauteile eines Killer Instinct Automaten zusammenzusammeln. Also sprich, ich hatte die Platinen gehabt und ich hatte auch das Paneln dafür gehabt. Da fehlt mir also sozusagen nur das Gehäuse drumherum. Aber dadurch, dass ich mit dem Museum und mit meinen privaten Projekten so viel unterwegs bin, fehlt mir am Ende doch die Zeit, mich dann hinzusetzen und Automaten zusammenzubauen. Dementsprechend genieße ich einfach die Tatsache, dass ich einen Schlüssel als Pressesprecher habe und wenn ich wirklich Bock habe zu spielen, fahre ich hin und spiele. Das ist aber aus Zeitgründen relativ selten der Fall. Wir haben jeden Freitag haben wir Vereinsabende. Ich versuche dann direkt vor der Arbeit dann hinzufahren. Dann ist es eher so wie so ein Familientreffen. Weißt du, man bestellt Pizza, man repariert Geräte, man zeigt sich, was man gekauft hat, man trinkt was und dann sitzt man halt irgendwann am Ende des Abends an einem Daytona zum Beispiel. Ne? Das ist ein riesengroßes Gerät, ist ein Achtsitzer, das heißt also, man kann mit acht Leuten gegeneinander spielen. Und das Ding wiegt so um die 6 Tonnen. Das ist auch der Grund, warum wir es halt auch nicht auf die Gamescom mitschleppen, wobei wir es so gerne würden. Und es ist ein sehr, sehr schönes, buntes Vereinsleben. Und ja, wir finanzieren das Gebäude halt auch unter anderem durch die Eintrittsgelder.
Ja, ich meine, das ist doch bestimmt so, wenn du jetzt mal so an den kleinen Senat zurückdenkst, das ist doch ein erhabenes Gefühl, so einen Schlüssel in so eine heilige Stätte voller Automaten zu haben, oder?
Es ist ein sauschönes Gefühl, natürlich. Ne? Ich fühle mich dadurch echt geehrt, dass ich auch das Museum hier und da mal präsentieren darf und fahre auch vor Veranstaltungen und erzähle ein bisschen was über das Museum oder fahre mit Geräten dann irgendwo hin und wir stellen halt gemeinsam was aus. Wir sind halt mit 2, 3, 4 Leuten dort. Aber ich bin halt immer der Ansprechpartner Nummer 1. Nicht, weil ich am meisten weiß, sondern weil ich am gesprächigsten bin. So wie jetzt zum Beispiel. Und das ist der Grund, warum man irgendwann gesagt hat, Senat, du machst Fotos, du machst Videos, du kannst Texte schreiben, du bist hier im Museum, du bist im Verein, möchtest du in die Pressesprecher werden? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Also ich fühle mich total geehrt. Es ist nicht so, dass ich das selbstverständlich nehme und ich gebe mir auch wirklich Mühe, das Museum auch so gut und so sexy wie möglich zu repräsentieren. Und ja, wenn du so einen Schlüssel hast und dann irgendwann so des Nachts überlegst, ich kann nicht schlafen so um 3 Uhr morgens, weil Kopf voll mit irgendeinem Bullshit, dann setzt du dich ins Auto, fährst 40 Kilometer und spielst da irgendwas. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, spiele weniger Arcades, mehr Pinball, also sprich mehr Flipper. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass die meisten dieser Videospiele als solches, wenn ich Bock hätte, daheim auch spielen könnte.
Ja, das stimmt.
So ein Flipper, sich gerade mal kurz in den Keller stellen oder ins Schlafzimmer oder wo auch immer, ist halt ein bisschen problematisch.
Ja. Wann hast du eigentlich festgestellt, hey, ich bin Retro-Gamer? Gab es da bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, so, hey, mich interessieren die neuen Sachen nicht mehr und die alten Sachen viel cooler? Wann war das so bei dir?
Naja, jetzt ist halt der Punkt. Was ist denn ein Retro-Gamer? Also wenn du sagst, das ist jemand, der die ganze Zeit Super Nintendo spielt, dann gibt's halt mehrere Gründe. Also entweder er ist ein relativ junger Spieler und entdeckt das, was sein Vater zum Beispiel gespielt hat oder was jetzt die ganzen YouTuber so gerne machen, mal die alten Konsolen rausholen und sagen, haha, guck mal, ich habe ein NES oder sowas. Oder halt jemand, der schon ein paar Jahre älter ist. Ich bin 38.
Das kommt aber als wichtig.
6 oder so. Das war sehr, sehr wichtig. 0,1. Ich bin noch lange noch 38. Nee, oder halt aber, dass man niemals richtig aufgehört hat zu spielen. Und mir ist es dann relativ bums, ob das Spiel jetzt irgendwie von 82 oder 2012 ist.
Aber du hast eine deutliche Affinität zu Dingen, die ein bisschen älter sind, ne? Die so ein 80er-Flair teilweise auch versprühen. Du sammelst ja nicht nur Gaming-Sachen, sondern auch andere Medienkram, oder?
Ja, weil ich bin, wie du schon sagst, also ich bin um Gottes Willen nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser. Nein, war es gar nicht. Früher war gar nichts besser. Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Es gab früher tolle Sachen, aber Hey, ich liebe mein fucking Handy. Ich habe das geballte Wissen der ganzen Welt in Nähe meines Hodens. Ich muss nur das Handy auspacken und kann nachgoogeln, was wer wo wann warum gemacht hat. Das ist awesome.
In Sachen soziale Medien bist du ja alles andere als Retro, ne? Da bist du richtig dick dabei, so auf jedem Kanal irgendwie zu finden. Und ich habe mir auch wegen dir übrigens jetzt Discord installiert. Ne? Da bin ich auf jeden Fall mehr Retro als du, was das anbelangt.
Du wirst ja noch mit Skype oder sowas in der Richtung, gell?
Ja, ganz genau. Das heißt, du hast wahrscheinlich, weil ich meine, das, was du ja so machst, das sind ja alles Ehrenämter, das ist ja alles Hobby im Endeffekt, ne? Mhm. Was machst du beruflich wirklich?
Tja, das würdest du gerne wissen, gell?
Ja, das würde ich gerne wissen.
Eigentlich ist es ziemlich simpel. Ich arbeite im PR und Marketing in einer Gewerkschaft, bei der UFO. Das ist eine Gewerkschaft für Flugkabinenpersonal, die unabhängige Flugbegleiterorganisation. Und wir sind diejenigen, was heißt wir? Ja, könnte man schon sagen. Wir sind diejenigen, die ab und an mal dran schuld sind, dass die Lufthansa nicht fliegt. Und ich mache da nichts anderes als das, was ich für Retro-Kram mache oder damals für meine Band oder sonst irgendwas, nur halt im professionelleren Stil. Also da ist mein Wording bei weitem nicht so flapsig wie jetzt. Und meine Bilder sind weniger bunt und die Logos sind weniger verspielt. Also eigentlich bin ich nicht anders im Privatleben, nur halt auf Koks, wenn du so willst. Also alles noch eine Schippe drauf und alles ein bisschen lustiger, also in meinen Augen.
Lautstärkeregler auf 11.
Ja, genau. Es ist one more than 10. Genau.
Genau. Ja. Und wie ist das bei dir so mit der Work-Life-Balance? Wenn du jetzt quasi beruflich die gleichen Sachen machst, die du auch im Ehrenamt machst oder halt im Verein, hast du da nicht manchmal so das Bedürfnis, so dich einfach mal mit komplett anderen Dingen zu beschäftigen? Oder machst du das auch?
Absolut. Natürlich. Der Punkt ist ja der, du hast ja nur 24 Stunden am Tag und du hast ja nur 100% an Power, wie so eine Batterie. Und irgendwann ist das mal rum, irgendwann ist das mal leer. Das Problem dabei ist nur, der Körper sagt, nö, kein Bock mehr. Und Teile des Kopfes sagen, ja, mach. Die anderen Teile des Kopfes sagen, nein, tu es nicht. Also ich falle manchmal in so eine tiefe, tiefe Spirale, wo ich halt über Tage hinweg nichts mehr sehen und nichts mehr hören will. Dann gehe ich morgens auf die Arbeit, mache meinen Kram, komme nach Hause, lege mich ins Bett und war's das. Und dann, es gibt Wochenenden, wo ich halt einfach nur im Bett liege und nichts tue. Also wirklich. Also dann ist das Wochenende auch komplett rum. Ich lege mich rein und irgendwie bimmelt dann um 7 Uhr am Montag der Wecker wieder und ich frage mich, was habe ich jetzt gemacht? Nichts habe ich gemacht. Dann wiederum gibt's so Tage, wo ich halt eine Sache nach der anderen raushaue und anstoße und antreibe, weil ich halt auf einen Bock habe, drauf habe. Es ist halt so, ich habe nur ein Leben und ich möchte halt so gern so viel wie möglich sehen und so viel wie möglich erleben. Und dadurch, dass ich niemals den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle versuche, trotzdem irgendwas zu hinterlassen, sei es mal mit der Band, sei es mal als Fotograf, jetzt mit Retrogramm oder als man versucht ja irgendwo seine Marks zu setzen. Also ich bin leider, es ist manchmal ein Gabe und es ist manchmal so ein Fluch, dass man halt so extremst extrovertiert ist. Für mich ist es manchmal beides. Manchmal hasse ich mich sehr dafür. Manchmal hasse ich mich dafür, dass ich versuche, auf der Überholspur zu leben, obwohl ich merke, dass mein Tank mittlerweile mehr als auf Reserve steht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Machst du das für dich oder geht es dir um die Anerkennung, wenn du Projekte startest?
In erster Linie geht's um mich. Da bin ich jetzt ganz egoistisch und sage, ich mache den Kram, auf den ich Bock habe. Was würde mich erfreuen? Was macht mir Spaß? Ja? Und das ist ja gerade das Tolle, gerade wenn du so Mini-Projekte im Internet startest, du machst es ja in erster Linie für dich. Wenn du irgendwann mal merkst, von wegen, oh mein Gott, ich hatte 3 Besucher auf meiner Webseite, das ist ja geil, eine Woche später hast du dann 30 Besucher auf deiner Webseite, dann freust du dich, dann merkst du ja halt, dass in irgendeiner Art und Weise der Kram ankommt. Und sei es auch nur, wenn die Leute nur vorbeikommen, um dich auszulachen, was für einen Scheiß du machst. Ne? Mhm. Aber am Ende steht da in deinen Analytics...
Das sind die Besten. Also Hater heißt, man hat's geschafft.
Ja, ja. Aber wenn es die richtigen Hater sind, weißt du?
Ach so.
Es gibt ja die Mitläufer-Hater, die dann einfach nur sagen, du bist doof und dann weitergehen und nie wieder was sagen. Und dann hast du natürlich auch die Leute, die dann halt jeden Tag irgendwie was sagen. Und das sind die geilsten, auf die stehe ich. Weißt du, die
leidenschaftlichen Hater, das sind
ja quasi, natürlich.
Quasi das Äquivalent zum Superfan.
Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Von wegen, whatever do you do, do it with Herzblut. Das ist ganz, ganz wichtig. Mach nichts halbherzig. Und wenn du irgendwas halbherzig machst, wenn du keine Leidenschaft mitbringst, egal was du tust, dann stehst du auch nicht dahinter.
Hattest du schon irgendwann mal dieses Gefühl, ah, jetzt habe ich dieses gemacht und jenes, ich habe, keine Ahnung, ich habe fotografiert, ich habe Musik gemacht, ich habe einen Blog gemacht, ich habe mich engagiert, ehrenamtlich. Hattest du mal so diesen Punkt, wo du das Gefühl hattest, so, und jetzt irgendwie so?
Also das ist ein auch mein großes Manko. Ich kann mich für sehr, sehr viele Sachen begeistern und dann schmeiße ich all meine Zeit und all mein Geld in dieses Projekt rein, was auch immer es ist. Ich habe irgendwann mal angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben. Es ging um einen Regenwurm. Also die Quintessenz von diesem Buch wäre es gewesen. Es basiert auf einem Satz, den ein Regenwurm einem Politiker sagt und sagt von wegen: Eine kleine Lüge heute kann morgen ganze Welten zerstören. Und das war so die Quintessenz dieses Buches und kam nicht sonderlich weit. Und jetzt kommt jetzt wieder der Punkt, warum? Weil ich mich dann wieder für andere Sachen begeistert habe. Ne? Ich renne von Party zu Party und erfreue mich an dieser Party. Und es erfreut mich enorm, wenn ich irgendwas angestoßen habe. Und es erfreut mich dann erst recht, wenn dann diese Party gut ankommt, da muss der Gastgeber gar nicht mehr dabei sein. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass zum Beispiel so diese andere Geschichte, die jetzt so echt fantastisch läuft, dieser Retro-Montag. Irgendwann habe ich angefangen, unter dem Hashtag Retro-Montag Krimskrams aus meiner Sammlung abzufotografieren und ins Netz zu stellen. Einfach so. Und
das ist ein richtiger Selbstläufer geworden, ne?
Mittlerweile ja. Also das ist das Faszinierende, das Schöne an Hashtags ist ja, Leute adaptieren das sehr gerne. Ne? Wenn es was Cooles ist, dann nehmen die es einfach mit und machen es halt einfach. Irgendwann war es mal so weit, dass ich dann einen Selmer kennengelernt habe von Pretty Old Pixel. Ein unheimlich cooler Kerl, mag ich sehr gerne. Habe bis jetzt wir machen jetzt diesen Podcast, diesen Retro-Montag-Recap seit über einem Jahr. Und ich habe bis jetzt noch ein einziges Mal getroffen. Das ist ja das Schöne am Internet. Ne? Du musst die Leute ja nicht sehen. Ich habe komplett vergessen, wie du aussiehst, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber egal. Du warst doch der mit der Glatze, oder?
Genau, ich hab eine Glatze und ich glaube, wir konkurrieren immer so ein bisschen darum, wer von uns mehr Bud Spencer ist als der andere. Aber ich glaube, ich bin gerade ein bisschen speckmäßig unter dir angesiedelt.
Ja, ich habe es gesehen und ich finde es wunderbar und großartig. Respekt,
oh, danke schön.
Buddy. Respekt. Nein, ich find's toll. Ich find's wirklich wunderbar, wenn Menschen, egal was sie tun, aber wenn die selber merken, okay, so geht's mal nicht weiter, ich würde gerne was ändern und das dann auch ändern und das auch machen. Ich zum Beispiel fall immer wieder in dieses Loch, ich starte irgendwas und selbst auf meinen ganzen Abnehmkurse, also sprich Ernährungsumstellung, Sport oder sonst irgendwas, und irgendwann falle ich wieder in so ein Loch und dann komme ich ja nicht mehr raus. Ich schwanke ständig zwischen 108 Kilo und 130 Kilo.
Oder 135 Kilo. Aber das passt ja so ein bisschen ins Bild, ne? Also du bist jemand, der mit voller Begeisterung durchstartet, aber dann manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das dann so zu halten, ne?
Genau. Ne? Das ist bei manchen Projekten bleibe ich halt länger dran, weil es einfach eine tolle Sache ist. Manche Projekte eher weniger. Da muss ich auch zum Beispiel eine andere tolle Geschichte, die ich zusammen mit Herrn Kaschke ins Leben gerufen habe. Das ist Likey. Das ist dieser Games-Kulturkalender. Und das ist so ein Punkt, da schäme ich mich schon fast für, weil es war keine Ahnung was. Er fand die Idee so großartig und preschte nach vorne. Normalerweise bin ich immer derjenige, der das Tempo angibt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich konnte nicht mehr hinterher.
Oh, und okay.
Ich habe am Kalender rumprogrammiert, habe Grafiken gebastelt und dann hat er das übernommen. Dann haben wir uns die Sachen hin und her geschoben. Super, alles cool und es läuft auch wunderbar. Aber er ist jetzt momentan mittlerweile leider mehr alleine unterwegs für Likey, als dass ich ihm da helfen kann. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich auch wirklich auch schlecht bei fühle. Ne? Ja. Weil es halt eine tolle Sache ist. Likey.net, der Games-Kulturkalender, das ist das Ding, was einfach anzeigt, was zwischen den großen Gamescom zwischen den Jahren passiert. Also was zwischen den Gamescom im Jahr so passiert.
Also sprich die ganzen Retro-Börsen, die auch unter anderem eben das Flipper und Arcade-Museum.
Alles, was mit dem Bereich Games-Kultur und näheres Umfeld angeht. Also unter anderem auch hier so Cosplay-Events, weil viele Cosplayer verkleiden sich als Videospielcharaktere. Wir haben Programmierstammtische drin. Wir haben offene Tage von irgendwelchen Museen. Wir haben Ausstellungen. Alles möglich. Alles, was irgendwie was mit Videospielen, mit der Gameskultur als solches zu tun hat. Und das dann halt im kompletten Dach, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Leute können den ganzen Kram auch selber eintragen. Vieles machen wir momentan noch alleine. Wenn ich mal ein Event im Monat reinsetze, dann oder zwei Events, dann sind es schon viel. Herr Kaschke macht da viel, viel mehr. Lieben Gruß, falls du das hier hören solltest, tut mir echt leid, weil ich fühle mich schlecht, ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. Und ich sehe zu, dass ich die da wieder ein bisschen unter deine haarigen Arme greifen kann. Ja, aber das ist halt so der Punkt. Ne? Ich habe viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, die ich machen möchte, aber man verrennt sich an so viele Sachen. Das sollte man nicht tun. Ne? Also ich werde jetzt irgendwann 39. Ich sollte langsam mal auf die Bremse treten und mal so nachdenken, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Tue ich aber nicht. Ne?
Was, wenn du jetzt quasi dich, wenn du dich jetzt auf ein einziges Projekt spezialisieren müsstest, welches wäre das?
Tja, wäre unheimlich schwierig, weil, wie gesagt, egal was du tust, mach es mit Herzblut. Und wenn du dann halt.
Ich meine, wir hatten ja noch gar nicht gesprochen über den Retro WTF oder What the Fuck.
Mein Blog Retrogramm.
Retrogramm.
Das ist Retrogramm ist, um es kurz zu machen, ein Moped, das ich sehr gerne nutze, um Leute kennenzulernen. Also es ist nicht mehr, noch nicht weniger.
Okay, also der Blog hat quasi eher ist deine Brücke in die Szene.
Wenn du es so sehen möchtest, ja.
Wo würdest du sagen, ist die Retro- oder Retro-Gaming-Szene zu Hause, ist das eine digitale Kultur oder ist das was Analoges? Ist das was draußen mit Leute treffen? Und also wo siehst du den Schwerpunkt?
Da fragst du, glaube ich, auch den Falschen für, weil ich bin so ein Weltenwandler. Wie du vorhin gesagt hast, ich bin ziemlich viel digital unterwegs, also im Interwebs. Es existieren ja auch immer noch Retro-Foren. Also erinnerst du dich noch an Foren?
Da bin ich, glaube ich, ein Dinosaurier, was das anbelangt.
Ja, also es gibt ja immer noch Foren, wo sich Menschen auch treffen. Und es gibt auch so Forentreffen immer noch. Also sowas existiert da noch. Und dann natürlich in den ganz kompletten neuen Netzwerken als solches, wobei Facebook gar nicht mehr neu ist, aber diese Facebook-Gruppen, das hat ja mittlerweile den Rang der alten Internetforen den Rang abgenommen, ne? Und natürlich halt auch Instagram und Twitter, wobei Instagram mehr ist so, guck mal, ich habe den Kram, bei Twitter sind eher, da kannst du keine richtigen Diskussionen führen, so mit Zeichenbegrenzung, da ist es eher so nach dem Motto, was machst du, wie geht's dir, cool, alles fein, alles.
Ich bin ja seit einem Jahr oder so jetzt auf Instagram, ne? Ich bin ja ein alter Mann und ich habe erst bei den jungen Leuten den Vortritt gelassen. Und dann habe ich mir das auch angeguckt. Und jetzt rennen sie wahrscheinlich alle wegen mir weg. Aber auf jeden Fall Instagram. Kennst du das? Dass dann irgendwie, egal um was es geht, um welches Topic. Da ist dann immer irgendjemand und lächelt auf irgendeinem Foto schön in die Kamera. Und unten drunter steht dann, hatte heute einen Autounfall. Das ist das, was mich so verstört bei Instagram. Du hast immer so diese super gestylten Bilder, wo du meinst, ey, was haben die für ein geiles Leben? Und dann unten kommt der niederschmetternde Text. Ist das nur in meiner Bubble so oder kennst du das auch?
Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Aber das liegt auch daran, dass es ist unheimlich einfach zu schreiben, hey, sieht gut aus. Oder ein Like zu setzen, als sich damit auseinanderzusetzen, wie kacke es einem doch geht. Ich habe vor 2 Jahren habe ich mal in Facebook-Postings im privaten Bereich ein Foto von mir gepostet, wo ich ziemlich fertig war. Ich hatte eine Panikattacke, ich hatte einen Heulkrampf und sah aus wie Hulk, nur nicht so grün und muskulös. Also ich war einfach nur breit. Ne? Und nach diesem Posting fiel es mir und also ich habe von sehr vielen Leuten geschrieben, von wegen, hey, gesagt bekommen, hey, tut mir echt leid, dass es dir so schlecht geht. Aber ich habe von Leuten gesagt bekommen, von wegen, bist du eigentlich bescheuert, dass du dich da so präsentierst? Ne? Mhm. Wieso das denn? Ja, wie kannst du denn nachher wieder ins Happy Life rumgehen? Ich habe gesagt, es gibt kein Happy Life. Es gibt auch kein Sad Life. Es gibt immer nur Momente in dem Leben, die mal gut sind und mal beschissen sind. Ne? Manchmal ist halt so eine beschissene Phase saulang. Manchmal ist so eine beschissene Phase über Jahre. Aber manchmal eben halt auch nicht. Ne? Bei mir ist es halt so gewesen. Ich wollte einfach nur aufzeigen, hey, ich bin nicht nur der Happy Clown, der hier rumläuft und Leute bespaßt, was ich auch sehr gerne bin. Das ist ein großer Bestandteil von mir und meinem Leben. Aber ich habe auch Momente, wo ich halt einfach nicht mehr kann. Ne?
Hat dir das gut getan, das zu teilen insgesamt? Oder warst du auch von einem teilweise negativen Feedback, was dann eben zu den bestärkenden Kommentaren auch dazu kam, warst du da dann quasi so niedergeschmettert von, dass du gedacht hast, so, nee, das teile ich nicht nochmal?
Nein, Ganz im Gegenteil. Ich mache ja in erster Linie immer, also ich bin mir zu 99% immer klar bewusst, was ich da tue und was ich von mir preisgebe. Schreibe ich Penis irgendwo öffentlich, dann weiß ich, dass hier wahrscheinlich 20, 30, 50, 5000 Menschen sehen, hat Penis geschrieben, das weiß ich. Das hat aber einen Grund, warum ich Penis geschrieben habe, weil ich einen habe. Als Beispiel, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist ja der Punkt, ne? wenn du solange du weißt, was du da von dir gibst, ne, du wirst auch niemals von mir irgendwo hören von wegen, boah, den und den bringe ich um oder sowas in Richtung. Das ist Kacke und deswegen beteilige ich mich auch bei den ganzen Politik-Bullshit draußen in den ganzen Talks und Dingern da nicht, weil es einfach immer nur toxisch ist und du kannst eine Meinung haben und das ist auch gut und jeder hat eine, aber das Problem ist von wegen, fragst 10 Leute, hast 10 verschiedene Meinungen, am Ende kloppen sich alle. Wofür? Ja. Für gar nichts. Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Deswegen nein, ich bereue es nicht, dass ich das mal gepostet habe. In bestimmten Momenten würde ich das sogar nochmal tun, weil am Ende tue ich all das, was mir gut tut und was mir gefällt. Und jetzt mal hier Fun Fact, ich habe, wie gesagt, von mehreren Leuten noch was Negatives gehört, aber all diese negativen Sachen werden überschattet von einer ganz tollen Sache. Und zwar hat mir jemand geschrieben, ein Typ, den ich schon seit ein paar Jahren kenne, hat mir dann halt wirklich geschrieben, sehen hat er hier, das war so mutig, ich nehme das jetzt einfach mal als Kickstarter für mich und mein Leben und er sucht jetzt einen Therapieplatz. Und vor einem halben Jahr oder sowas hat er sich dann bei mir gemeldet und gesagt, danke Sinat, ich bin jetzt in Therapie.
Großartig.
So. Und das ist mir so Bullshit egal, wenn mir irgendwelche Pseudo-Freunde sagen, hey, das kannst du nicht machen. Doch, kann ich.
Ja, ich finde das auf jeden Fall, also ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die das ganz, ganz klasse fanden. Ich denke mal, viele können sich mit dir da identifizieren. Also ich mich genauso, ich habe auch meine Downs, ne? Aber ich könnte das jetzt nicht auf so eine direkte, offene Art und Weise machen, wie du das gemacht hast. Und da hast du auf jeden Fall meinen vollsten Respekt für.
Dankeschön. Das war niemals die Intention dahinter. Meine Intention war es eigentlich eher, mir selber zu sagen, da möchte ich nicht hin. So möchte ich nicht sein. Das bin nicht ich.
Ja. Machst du auch andere Selfies, die dich wiederum bestärken? Also zum Beispiel, da möchte ich jetzt hin, also das möchte ich wieder sein?
Lustigerweise gar nicht, weil diese Art von Happy Selfies, die mache ich nur dann, wenn ich wirklich irgendwie unterwegs bin und mit Leuten Fotos mache, ne, um einfach mich auch mal wieder dran zu erinnern, stimmt, den habe ich mal getroffen und ja, ach, das war der und der. Und sowas
in der also Richtung. Ganz ungezwungen?
Eher ungezwungen, also ich mache keine Selfies von mir, wenn einfach so im Sinne von, haha, ich bin jetzt, mir geht's gerade gut. Ich mache ab und an mache ich Fotos Selfie-Time-mäßig, wenn die Miezekatze auf mir liegt, weil ich liebe meinen beiden Katerchen. Und da ich blöderweise weiß, dass ein Menschenleben wesentlich länger dauert als ein Katzenleben, weiß ich jetzt schon, dass es mich unheimlich mitnehmen wird, wenn die beiden Kater nicht mehr da sind. Und deswegen klingt ein bisschen blöd, sammle ich halt momentan noch so viel wie möglich an Input, damit ich mir ja Katzenfotos angucken kann, wenn sie nicht mehr da sind.
Ist das bei dir generell auch so mit dem Retro-Gaming, dass du gerne Momente festhältst und die dann auch quasi dir erhältst für Momente, wo du einfach das Gefühl hast, ich kann jetzt diese Erinnerung wieder gut brauchen?
Ja, klar. Also ja, natürlich. Also wenn ich auf Events unterwegs bin und dann irgendwelche Fotos mache von happy Menschen und sexy Typen und sexy Typinnen um mich herum, mit denen ich mich auch gerne unterhalte, umgebe und wie ähnlich wie jetzt hier quatschen wir über Miezekatzen, über Depressionen, über Panikattacken, über Autos, über Fußball und dann hier und da klammern dann natürlich auch Fotos und ab und an poste ich auch den Kram. Meistens halt bei Twitter, weil ich glaube, dass Twitter eher so mein Medium ist, weil ich, also nicht nur glaube, ich weiß, aber du weißt, vielleicht verstehst du, was ich meine, die Halbwertszeit von so einem Tweet ist wesentlich kürzer als so eine Facebook-Geschichte.
Mhm. Bist du denn generell ein eher eskapistischer Mensch oder bist du jemand, der sehr community-mäßig orientiert ist?
Die Community ist mein Eskapismus, wenn du so willst. Also ich bade sehr gerne in einen Haufen von Menschen, wenn du so willst. Ich bin jemand, der gerne Informationen vermittelt, jemand, der gerne Sachen zeigt, gerade im Bereich Retro-Gaming geht das wunderbar, gerade wenn du so Handhelds hast als solches. Ne? Zum Beispiel als Beispiel, letztes Jahr auf der Gamescom hatte ich ja das sexy Privileg, meine Handhelds auszustellen. ne? Ja. In so einer Vitrine. Da ich aber so ein Typ bin, der es hasst, wie Vitrine verschlossen ist und die Leute dann halt einfach nur gucken und nichts anfassen können, stand ich die meiste Zeit neben dieser Vitrine und habe den Kram rausgeholt, den Leuten in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, guck mal, hier hast du ein Game, hier hast du Batterien, probier's mal aus, spiel mal. Ne? Deswegen sehen meine Handhelds auch so begrabbelt aus. Das ist zumindest die ich halt ständig mit mir rumschleppe, weil ich möchte, dass die Leute den Kram sehen. Ne? Und ich erfreue mich auch daran, wenn die Leute sagen, was zur Hölle, warum hat man dafür Geld ausgegeben?
Mhm. Ich glaube, wir haben noch einen weiteren Interviewpartner, kann das sein?
Die Miezekatze.
Ja.
Ja, ich kann leider nicht sagen, wer das jetzt gerade war. Wir haben immer so Rituale eigentlich, dass morgens und abends die Katze immer gebürstet wird.
Habt ihr auch gerade Fellwechsel bei euch?
Fellwechsel, naja, es ist kein Wechsel, es ist einfach nur ein Abfallen. Aber ich weiß, was du meinst. Nee. Es bleibt sehr, sehr viel Fell an der Bürste hängen.
Ja, ja.
und aber ich weiß nicht, aber das ist halt so kleine Rituale, die irgendwie voll süß sind. Also du stehst morgens auf, die Katzen sitzen dann schon im Badezimmer, der eine an der Badewanne, der andere oben am Spiegel und beide wollen gebürstet werden. Ne? Und dann bürstest du die beiden, dann kraust die beiden, dann gehen die in die Küche, gehen was essen, dann verschwinden die wieder. Dann kommst du irgendwann abends nach Hause, sitzen beide Kater wieder da und wollen wieder gebürstet werden, damit sie abends hübsch sind und die Katzen hier zu besuchen, weißt du?
Mensch, und ich weiß ja, wie viel Aufwand so eine Katze ist und das mutest du dir auch noch zu, ne?
Ich bin ja glücklicherweise nicht allein. Ich habe nochmal ein Mädel hier, die glücklicherweise auch nicht da ist, sonst würde mir schon längst wieder einen Nackenklatscher verpassen, warum ich die Katze mauzen lasse, weil sie ist die absolute Katzenmama.
Und wie ist das so family-mäßig? Hast du den Support auch von deiner Frau für deine ganzen Projekte oder sagt die du, Senat, vielleicht könntest du hier und da das eine oder andere mal cutten oder so?
Wenn es nach ihr gehen würde, wäre es eher so, du gehst nirgendwo mehr hin, du bleibst nur noch daheim. ja, klar, wenn wir Schulfächer wären, ja, dann wäre sie irgendwo zwischen Physik und Mathe, vielleicht noch Chemie und ich irgendwie Kunst und Musik. Ne? Mhm. Und sowas in die Richtung, vielleicht auch Sport, wobei Sport nicht richtig reinpasst, weil ich überhaupt nicht sportlich bin, aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Sie ist sehr straight, sehr sehr durchstrukturiert, sehr klar.
Hilft dir das? Also clasht das oder ist das eine gute Ergänzung?
So mal so. Wir haben echt wahnsinnig tolle Zeiten. Wir haben manchmal echt total beschissene Zeiten. Und es ist wie halt eine Beziehung halt so ist. Das sind zwei Menschen, die sind unterschiedlich. Manche Menschen brauchen das, manche Menschen stößt das ab. Keine Ahnung. Das ist genauso wie in der Religion. Irgendwie passiert was Gutes, sagt man Gott sei Dank. Passiert was Beschissenes, sagt es Gottes Wege sind unergründlich.
Hat sie denn so eine Affinität auch zu deinem Hobby oder ist sie
überhaupt
da auch ganz, ganz anders gelagert?
Sie ist komplett das Gegenteil von mir. Und das macht die ganze Sache manchmal so schwierig, weil sie halt meine Leidenschaft zu diesem ganzen Scheiß hier nicht versteht. Sie merkt das schon, dass mir das alles wichtig ist und sie sieht es auch ein, dass ich unterwegs sein muss, weil ich bin, das merkst du glaube ich auch schon selber, ich bin ziemlich extrovertiert. Ne? Ich kann es nicht abstellen, ich kann es nicht ablegen. Das ist ein großer Teil von mir.
Für mich ist das wunderbar. Habe ich weniger zu tun.
Ja, ich weiß, jetzt in dem Augenblick, aber ich glaube, wir sind uns da in einigen Punkten gar nicht mal so unähnlich. Ne?
Nein, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, du bist noch mal eine Ecke extrovertierter als ich, aber ich denke, wir sind uns da schon eher ähnlich.
Ja, siehst du, und Susi und ich sind da in dieser Hinsicht überhaupt gar nicht in keinster Weise ähnlich. Aber ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Beziehung, weil sie halt mit mir zusammen sein muss.
Hm. Du bist ja, haben wir vorher schon angerissen, du bist ja eigentlich, ich glaube noch bevor du jemals irgendwas mit Retrogramm gemacht hast, warst du ja Musiker, ne?
Ja, also wenn du so willst, ja.
Katze stimmt mir zu. Erzähl doch mal kurz, was du da gemacht hast, weil ich finde das nämlich eine sehr interessante Geschichte.
Also, wieder ein bisschen also da muss ich wieder so ein bisschen ausholen, nur ein bisschen, weil eigentlich bin ich ja kein Musiker. Ich habe irgendwann mal aus Lust und Laune habe ich mal mit Schlagzeug angefangen. Da war ich 12, 13, war ein miserabler Schlagzeuger und habe das relativ zügig wieder aufgegeben.
Warst du so ein Arschlochkind? Ich frage, weil ich kannte in dem Alter nur Arschlochkinder, die Schlagzeug gespielt haben.
Also wenn ich hier sage, ich war sehr, sehr oft sehr, sehr alleine, dann kannst du dir, glaube ich, die Frage selber damit irgendwie beantworten. Niemand hatte irgendwie Bock gehabt, damals zu dem Zeitpunkt mit einem fetten Jugoslawenkind, was schlecht Deutsch sprach und gelispelt hat, befreundet zu sein. Ich wurde ständig verprügelt, wurde ständig gemobbt. Ich habe irgendwas gesucht. Wow. So. Meine Eltern haben mich halt, naja, meine Eltern haben mich hier und da mal auch supportet und das war auch wunderbar. Von ihnen kam ja auch mein erster Gameboy. Ich lag im Krankenhaus, kam an und meine Eltern haben mir einen Gameboy mitgebracht. Meine Eltern haben mir auch ein paar Jahre später einen Amiga gekauft, ohne dass ich wusste, also
war das. Wow, das hat bei dir angefangen wie bei mir. Bei mir war es auch erst der Gameboy und dann der Amiga.
Ja, süß, gell? Wie gesagt, es gibt gewisse Parallelen zwischen uns.
Ja.
Und naja, wie es halt so war, irgendwann war ich halt in der Schule, Hauptschule und so weiter und so fort und mittlere Reife nachher nachgemacht und ich hatte halt einfach keine Clique. Ich war ständig nur alleine. Ich mochte Rock, ich mochte Metal, aber irgendwie, das war noch vor Zeiten, vor MySpace und sowas in der Richtung, oder nein, nicht ganz, aber war nicht so sonderlich weit verbreitet. Also habe ich ein Internetportal aufgemacht, nannte sich Rock im Westerwald.
So ein Community-Portal. Ach, da sie an. Das passt wieder so ins Bild. Du hast also, bevor du Musik gemacht hast, schon wieder eine Plattform geschaffen.
Ja.
Mhm.
Ich habe eine Plattform geschaffen, wenn du so willst. Kam auch ziemlich gut an. Ohne Scheiß, war richtig, richtig gut. Aus einem kleinen Eventkalender wurde ein Forum, wurde Review-Sektion, wurde Bandvorstellung und dies und jenes und überhaupt. Auf Basis dessen hatte ich irgendwann einen Presseausweis, guckte dann quer durch Deutschland rum, habe Fotos gemacht, habe ein paar Fotos verkauft als freier Fotograf. Zwei, drei Fotos gingen ans Rocker damals, ein, zwei gingen ans Metalhammer, von so kleineren Gigs halt, ne? Mhm. Wo es dann hieß von wegen, hey, wir brauchen die Fotos aus Koblenz. Cool, der Sinnet wohnt da. 30 Kilometer von weg ungefähr, dann habe ich da Fotos gemacht.
Haben die dich, wenn ich jetzt mal so ganz indiskret fragen darf, haben die dich bezahlt für die Fotos?
Ja, ich habe damals auch Geld bekommen. Das waren wirklich 14 Euro oder sowas in der Richtung. Das war wirklich. Aber ich war ja sowieso vor Ort, ne? Deswegen war das.
Ich bin ja von der schreibenden Zunft. Und ich frage deshalb, weil das nicht selbstverständlich ist, weil viele Leute denken, wenn du bei einem Printmedium bist, dann hast du es geschafft.
Ja, das Ach,
ist,
nee.
Das ist so bei der Schreiberei so ein bisschen so wie in der Musik der Plattenvertrag. Ne? Wenn du einen Plattenvertrag hast, dann hast du es geschafft. Ich kann aus Erfahrung sagen, nein, man hat es weder geschafft, wenn man für ein Printmagazin schreibt, noch hat man es geschafft, wenn man einen Plattenvertrag hat. Deshalb auch die Frage, ob du tatsächlich Geld bekommen hast für deine Arbeit.
Naja, wenn du knapp 15, 20 Euro als Bezahlung siehst, von dem, wie gesagt, es gibt ja Fotografen im Westerwald, die dann halt für die Rheinzeitung schreiben, die sind dann einen Abend auf 10, 15 Events unterwegs, weil dann jedes Foto irgendwie 20 Euro macht oder 25 Euro, bei der Rheinzeitung war es, glaube ich, ein bisschen mehr, ich weiß nicht ganz genau, und dann rechnet sie sich das so ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte Fotos gemacht und irgendwann habe ich auf Basis dieses Internetportals auch meine Geburtstage gefeiert. War das halt immer so Riff-Partys, habe Konzerte veranstaltet, erstmal so Disco-Abende, Musik aus der Dose, dann mit befreundeten Bands, die ich über diese Plattform kennengelernt habe. Und irgendwann an einem Geburtstag, ich hatte so ein Event, nannte sich Umsonst und drin.
Mhm.
Und ich habe irgendwann gedacht, wegen so am zweiten Abend würde ich saugern, das war dann der Samstag, würde ich saugerne mal selber auf der Bühne stehen. Nicht nur ständig davor und Fotos machen, sondern ich will immer auf der Bühne stehen. Und habe dann halt in einem Proberaum, das war mehr oder weniger Zufall, mich mit ein paar Buddies unterhalten. Die haben irgendwie, ich habe deren Probe halt fotografiert und wir kamen so ins Gespräch und habe ich gesagt, vorhin cool, Jungs, ich würde auch gerne mal auch mal auf der Bühne stehen. Und meinte der Gordo, ja, cool, was willst du denn so machen? Ich habe keine Ahnung, Cover oder sowas. Und das war, wir saßen halt draußen und da lief im Radio SWR1. Und in dem Augenblick, von wegen, was willst du denn so spielen? Ja, Cover. In dem Augenblick lief dann Gimme, 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 Gimme von ABBA im Hintergrund, ne? So die ersten drei Töne da. Und er meinte, okay, wir machen sowas hier. Und ich, okay, cool. Und dann hat er halt angefangen, das nachzuspielen auf der Gitarre. Und dann war der Groth da, also ein anderer befreundeter Gitarrist, der ist dann halt eingestiegen und beide sind echt, du summst ihnen einfach irgendeinen Song vor und die können das direkt umsetzen auf der Gitarre. So awesome. Ne?
Mhm.
Und aus dieser ganzen Idee, mal auf einem Geburtstag, auf einem eigenen Geburtstag mal auf der Bühne zu stehen und zu spielen, ist dann diese Band Disco entstanden.
Ja. Das ist echt eine schöne Geschichte.
Ja. Ja, das war dann echt, dann liefen beide Projekte nebenher so ein bisschen. Ich bin dann weiterhin auf Events rumgetourt und habe Fotos gemacht und dann halt auch mit Disco. Und das ist ja das Wunderbare, wenn du vorher schon so ein Netzwerk an Musikern und Veranstaltungsorten und dies und jenes dir aufgebaut hast. Und wenn du dann mit einer eigenen Band ankommst, dann das hat wirklich schon hier und da mal auch eine Tür geöffnet. Ne? Also wir haben dann auf Events gespielt, wo ich dachte, wir würden da nicht so direkt im ersten Jahr schon im Vorprogramm von Völkerball.
Und das ist eine ganz interessante Sache, die vielleicht auch ein paar von unseren, die für unsere Hörer auch interessant ist. Und zwar eine Sache, die immer wieder auffällt. Du kannst technisch auf deinem Instrument oder was auch immer du musikalisch machst, du kannst so versiert sein, wie du willst. Wenn du nicht umtriebig bist, wenn du nicht in der Szene aktiv bist, wirklich mit Leuten in Kontakt trittst, andere Sachen noch neben der Musik machst, dann kannst du keine Community aufbauen. Und darum geht's im Endeffekt als Musiker, oder?
Darum geht's ganz, ganz dringend und ganz wichtig, wenn du überlegst. Also ich meine, wir sind jetzt im Jahre 2019. Ich war jetzt, vor kurzem war ich auf der Musikmesse, total traurige Geschichte mittlerweile. Und wenn ich mir angucke, was so im Heimstudio-Bereich man sich da im aufbauen kann. Also du kannst über das Internet kannst du den ganzen Kram ja selber verbreiten und so vermischen, dass es wirklich, man sagt ja so gerne, amtlich klingt. Ne? Also dass es ist wirklich ein guter Sound ist, obwohl er halt nur im Toilette und im Schlafzimmer gemacht worden ist. Ne? Das Problem dabei ist, wenn das Endprodukt so geil ist, ne, so richtig bombig ist, bringt es ja eigentlich gar nichts. Am Ende bringt dir es gar nicht. Du musst wirklich wie Marktschreier unterwegs sein. Du musst Kontakte knüpfen. Du musst Klinken putzen. Du musst überall sein. Du musst überall dein Gesicht irgendwo hinhalten. Und die Leute müssen schon wissen, das war doch der Typ von da und dem und dem.
Wenn man das jetzt gar nicht kann, dann, und man möchte aber mit seiner Musik ein bisschen vorwärts kommen, dann ist es nicht der richtige Weg, zu sagen, hey, ich werde noch besser auf meinem Instrument oder so, ne? Sondern dann muss man sich vielleicht wirklich Leute suchen, die genau darauf Bock haben, ne? Du wirst niemanden erreichen, wenn du nicht einen irgendwo in deinem Umfeld hast, der an diesem Projekt beteiligt ist, der diese Ader hat.
Ja, würde ich teils unterschreiben, weil das klingt gerade so nach dem Motto, so ein bisschen, wenn du deine Band zusammenstellst, such dir einen Clown. hat bei unserer Band eigentlich ganz gut funktioniert, lag aber auch eher daran, dass ich das genauso auch so wollte. Also musikalisch gesehen war ich das schwächste Glied in der Band. Ne? Also alle waren over the top. Unsere Gitarristen haben sich da um die Wette geschreddert. Unser Bassist, der Volker, der war, also wir hatten übrigens nachher auch alle irgendwelche coolen Stage-Namen. Ne? Es war dann der Funky Volker und Bassist halt, der war da der Älteste. Ich glaube, der ist 10 Jahre älter als ich oder 15 oder sowas. Ne? Ein richtig alter Sack, der alles schon mitgemacht hat und hatte voll Spaß an dem ganzen Kram. Ne? Also die ganze Band hatte voll Spaß auf diesen Disco-Metal-Cover-Mashup-Shit. Und ich habe erst ein Jahr oder 2 Jahre später habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich mich wirklich scheiße gefühlt habe. Ne? Mm. Mit so einem fetter Klotz. Es mag sein, dass es den Leuten gefallen hat und die Leute auch Spaß hatten. Darum ging es ja auch eigentlich. Ne? Wir haben richtige, wenn du so willst, Kindergeburtstage für Erwachsene veranstaltet. Ne? Wir haben Konfettikanonen, wir haben 2 Tänzerinnen, die den Jungs vorne irgendwie Kondome in die Hose gesteckt haben, dann mit Kindermalfarben Leute angemalt haben. Wir haben anstelle von einer Wall of Death hat eine Wall of Love gemacht. Die Leute sind aufeinander zugelaufen, haben sich umarmt und es wurde gekuschelt. Wir haben halt wirklich das komplette Ding haben wir persifliert bis zum Erbrechen. Und das waren wir. Und jede Show war immer anders. Es war großartig. Ne? Aber wie gesagt, musikalisch gesehen, nach 5 Songs habe ich gemerkt, dass ich da auch oben nicht mehr hinkomme. Also habe ich dann angefangen, unser Gitarrist ab und an mal singen zu lassen. Gab es immer halt Backing Vocals, aber auch immer waren die Backing Vocals die Main Vocals, während ich dann halt im Moshpit mit den Leuten rumzappelte. Ne? Und sowas halt. Ne? Und es ist dann so ein bisschen ärgerlich, weil aufgrund dessen, jetzt kommt wieder der Punkt, von wegen, der wieder ein bisschen doof ist, weil es halt unüberlegt war. Wäre ich Bassist gewesen, als Beispiel, ne, wäre das nicht so krass schlimm gewesen. Weil, wenn du eine CD aufnimmst, du achtest, also kein Diss an Bassisten, Gottes Willen, ihr seid die Basis, ihr seid großartig, Schlagzeuger, ihr seid super, Gitarren, ihr seid geil, Gesang, super geil. Aber das Erste, worauf du hörst oder achtest, ist in erster Linie halt der Text, die Vocals, die Gesangsmelodie. Und naja, da habe ich halt ein bisschen verschissen. Also es gab CD-Aufnahmen, Die späteren, die fand ich ganz gut, weil mit Gesangsunterricht, ne? Das war aber bei weitem von er ist Sänger, sondern ich war schon immer 70% Entertainer, 30% Sänger.
Würdest du Gesangsunterricht empfehlen? Also als jemand, der, ja?
Ja, ja, absolut. Ich habe gemerkt nach lustigerweise habe ich die, glaube ich, noch hier, die DVDs von wie hieß die nochmal? Melissa Cross, glaube ich.
Melissa Cross.
Ja, ja, Zen of Screaming.
Ja, ja, sehr bekannt, ja.
Ja, ja, genau, da, das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, ich traue mich jetzt noch nicht, in die Musikschule zu gehen, weil was machen Sie denn für Musik? Ja, ich grülle so ein bisschen rum. Ne? Und das war dann am Ende auch so. Und das war so war das erste Mal so mit Atemtechniken, Atemtraining und sowas in der Richtung. Das hat schon ein bisschen was gebracht, ja. Aber dann halt, wenn du dann halt direkt eine Lehrerin hast, die dann dich bei die Hand nimmt und sagt, so, und jetzt machst du das, machst du jenes und dann übst du ein bisschen, machst ein paar Lippendehnungen und sowas in der Richtung, das bringt schon was. Und gerade wenn du dann.
Und wenn ich mal kurz einhaken darf, und performancemäßig hast du das Gefühl gehabt, warst du dann immer noch bauchlastig oder hattest du das Gefühl, dass du vielleicht ein bisschen kopflastiger an die Geschichte rangehst?
Wenn ich mich jetzt noch richtig zurückerinnere, weiß ich es gar nicht mehr. Und ich habe mich aber auch selber auch nicht ernst genommen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du sowieso schon so einen auf Comedy machst, ne, dann nimm dich fucking noch mal nicht ernst. Dann, wenn die Leute dich auslachen, lach mit, weil das gehört dazu. Und das war dann irgendwann brach mal das Eis. Wir haben auf einer, das war mal einer der geilsten Events überhaupt. Ohne Witz. Wir haben auf einer Bikerparty gespielt. Als letzte Band. Vor uns eine Metallica-Coverband, danach eine AC/DC-Coverband. Sowas kannst du auf einer Bikerparty immer spielen. Immer. Ne? 5 Promille und die Jungs wippen. Ne? Das ist egal. Ne? Mhm. AC/DC geht immer. Und dann kommen wir da an und spielen Cherry Lady von Modern Talking in einer Mischung aus Modern Talking und In Flames.
Cherry Lady.
Ja, genau. Die Mädels fanden uns scheiße geil. Die standen vorne, robbten Shirts nach oben, Haare wackelten, großartig. Aber die großen, bulligen Kerle hinten, ne, die guckten uns so ganz böse an und kein Wippen, kein gar nichts. Ne. Mhm. Und dann war irgendwann mal so ein Song, Born to be Alive. Ne. Bei uns hieß er Born to be Alive. Klingt so ein bisschen Motorhead-mäßiger, ne? Und in dem Augenblick habe ich einfach gesagt, okay, was, jetzt machen wir wirklich einfach mal einen auf Dekadent, ne? Habe ja das Hemd aufgerissen und stand halt so oben ohne mit meinem Dickbauch da und zeigte dann auf so einen Biker-Typ, meinte so, jetzt sehe ich so aus wie du, weil er so eine Weste anhatte, mhm, ne? Und hatte auch so einen Bauch, riesigen Bauch. Und dann fing er an zu lachen. Und in dem Augenblick, wo er gelacht hat, ne, wegen so einem blöden Gag, ne, das war irgendwie. Ist das Eis gebrochen und dann sind auch selbst die 50-jährigen Moped-Jungs da auf unseren Scheiß abgegangen. Das war einer der geilsten 2-Sekunden-Momente überhaupt so auf der Bühne. Wenn du merkst, von wegen, okay, da war jetzt gerade ein fetter Eisberg und du bist die Titanic und du bist nicht dran zerscheppert, sondern du hast den Eisberg zerlegt. Du warst in dem Augenblick warst du Godzilla und diese Biker waren Japan.
Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein schwer zu knackendes Publikum, die Biker, ne?
Ja, sehr. Wenn du nicht mit AC/DC oder irgendwas in diese Richtung kommst, hast du echt ein Problem. Na, da komm gar nicht mit Wonderwall oder so.
Du hattest mir übrigens eine Frage gar nicht beantwortet vorher. Und zwar, wenn du ein einziges Projekt quasi dir raussuchen könntest, ne, von all denen, die wir jetzt besprochen haben, was wäre dann dein Herzprojekt?
Es wäre definitiv Disco gewesen und würde es, glaube ich, auch mal bleiben. Disco ist für mich so die eine Liebe, die du dein Leben lang nicht vergisst. Also ich bin sehr gerne in der Retro-Szene unterwegs, auch wenn ich als manche Menschen auch als Retro-Nazis bezeichne, die dann wirklich mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Das ist ein geringer Anteil, aber das ist auch in anderen Szenen genauso. Also die Retro-Szene ist nicht blöder oder nicht besser oder nicht schlechter als jede andere Szene auch. Nur schwimme ich gerade in diesem wunderbaren Meer von tollen Menschen. Ab und dann hast du da so einen fetten Seeigel, ne, wo du einfach mal hängen bleibst, der dich halt einfach kurz zum Bluten bringt und du dich einfach wunderst von wegen, was zur Hölle soll das. Ne? Aber wenn es eine Geschichte gibt, wenn morgen eine fette Fee von mir auftauchen würde, sage, gesehen hat, hier, worauf hättest du eigentlich Bock? Dann wäre es definitiv Disco.
Ja. Wir hatten ja vor dem Podcast schon ein bisschen gesprochen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, ne, warum es jetzt die Band nicht mehr gibt. Das haben wir jetzt noch nicht erörtert.
Ach, das ist glaube ich ganz, das ist ganz lapidar erklärt. Irgendwann merkst du halt oder es merken Mitglieder aus der Band, dass sie nicht mehr diesen Elan mit sich bringen und dann versucht man diesen Elan, diese Motivation in coole technischer Form zu sehen. Und wenn du so eine Nischenband als solches hast, dann wird's halt ein bisschen schwierig, nach Locations zu finden, die halt Betrag X zahlen würden, den sich manche Menschen aus einer Band halt als Gage vorstellen könnten. Ne?
Vielleicht noch mal kurz zum Thema Geld, weil das auch was ist, was ich habe gerade heute ein Video wieder gesehen. Es geht darum, Amazon möchte gerne im Streaming, also die sind ja schon im Streaming drin, aber die möchten gerne auch mal einen großen Schritt vorwärts gehen. Und zwar möchten sie Spotify Konkurrenz machen und ihren Streamingdienst umsonst anbieten. So. Das ganze Problem dabei ist, für Amazon ist das einfach eine Subvention. Die subventionieren einen ihrer anderen Dienste, vermutlich hat das irgendwas mit der Spracherkennung zu tun oder so. Für die Musiker bedeutet das, dass die paar Kröten, die jetzt über Streaming reinkommen, sowieso wieder, also die sind dann auch hinfällig. Mhm. Deswegen, kleine Musiker sowieso, aber auch die Semi-Pros. Mein Tipp an euch, diese ganze Geschichte mit dem Geld, vergesst das. Vergesst die Geschichte mit dem Geld. Und zwar mindestens für die ersten 5 Jahre. Ihr seid damit beschäftigt, euch eine Community aufzubauen. Darum geht's. Ihr seid damit beschäftigt, die Leute an euch zu binden, dadurch, dass ihr interessant seid. Dadurch, dass ihr die Musik nicht zurückhaltet. Dass ihr den Leuten was bietet. Einen Mehrwert. Ne? Und worauf die Bock haben, sich drauf einzulassen. Und dann irgendwann kann man mal von der Monetarisierung sprechen. Und das ist bei einer Band wie eure jetzt, ja, ist das auch nicht anders. Ihr habt zwar als Unterhaltungsband, klar, da kann man eventuell erwarten, dass man auch gagetechnisch ein bisschen mehr reinholen kann, weil ihr habt ja auch teilweise, und wenn es auch verwurstete Covers waren, aber ihr habt Covers gemacht, ne? Und klar geht da noch ein bisschen was in dem Segment, aber man sollte auf gar keinen Fall, also Geld ist für eine sehr, sehr lange Zeit in der Musikerkarriere die falsche Motivation auf jeden Fall. Ja, so viel noch, also mein Wort zum Sonntag quasi zu diesem Thema noch.
Es ist halt unheimlich schwierig. Ich habe vor kurzem noch mal mich mit befreundeten Musikern darüber unterhalten, wie das jetzt gerade so abläuft. Ich entdecke immer wieder, dank Spotify entdecke ich halt immer wieder Bands, die ich vorher, von denen ich noch nie was gehört habe. Manchmal höre ich mich aber auch durch die Pseudo-Charts durch, die momentan irgendwie so sind, und ich erkenne da gar nichts mehr. Irgendwie so ein Capital Bra.
Ja, und der dann hört man auf einmal, hey, der hat Beatles überholt, so. Aber ich denke mir erstmal so, in was? Also, mit was genau? Ja, der hat irgendwie, was hat er gemacht? Mehr Singles auf Platz 1 gehabt oder so?
Der hatte mehr Singles in den Top 10 als ABBA.
Okay, so, aber in einem Umfeld, wo ja gar keine Singles mehr gekauft werden. Also
es ist total absurd, aber es ist ein Headline, darum geht's in erster Linie. Deswegen meinte ich auch mit diesem, wenn du irgendwann mal deine technischen Skills so weit gebracht hast, dass du sagst, okay, ich kann auf die Bühne, ohne dass ich ständig auf mein Griffbrett schaue, ohne dass ich Noten ablese, und ich kann mit dem Publikum umgehen. Es ist unheimlich schwierig, ja. Ne? Und wenn du irgendwann mal so eine CD oder eine EP aufgenommen hast mit 5, 6 Songs, die dich halt repräsentieren, die du halt irgendwie auch Veranstaltern oder befreundeten Bands in die Hand drücken kannst und sagen, okay, wenn ihr irgendwann mal einen Gig habt, denkt mal an uns oder sowas in die Richtung. Also es geht auch viel, auch leider immer nur mit Vitamin B. Wenn du als unbekannte Band dich an irgendeinen Veranstaltungsort bewirbst, dann werden die meistens sagen, eher nö, nein. Ne?
Oder bestenfalls fragen sie, warum. Also was haben wir von euch, so nach dem Motto, ne?
Naja, meistens läuft es dann eher so noch ein Door-Deal aus, so in die Richtung da drin. Kannst halt zum Beispiel in einem Laden, der samstags und sonntags oder freitags, samstags rappelvoll ist, und sagen sie dir, okay, kannst am Dienstag um 18 Uhr hier spielen, ne, bring deine Leute mit, und das, was an der Tür hängen bleibt, gehört euch, und das, was an der Theke hängen bleibt, bleibt bei uns, und bringt noch 200 Euro mit für den Tontechniker oder sowas in die Richtung, ne?
Genau.
Und es ist unheimlich schwierig, und
würdest du es trotzdem nochmal machen?
Bei weitem nicht wegen Kohle. Es war wirklich bei mir immer nur wegen der Unterhaltung. Hey, hallo, du stehst auf der Bühne und 800 Menschen brüllen Buhkacke statt Zugabe. Das ist schon irgendwie sexy.
Und diese 800, die denkst du, die könntest du dir in dem heutigen Umfeld nochmal mobilisieren?
Fun Fact, ich habe ja gesagt, von wegen, ich habe ja früher mal Konzerte veranstaltet. Ich habe irgendwann mal vor 10 Jahren genau, mittlerweile jetzt 10 Jahren, hatte ich ein Event, nannte sich Metal-O-Mania. Ne? da haben auch die einer meiner Lieblingsjungs, die ich irgendwann mal in meiner Laufzeit kennengelernt habe, die Jungs von Motor Jesus, haben da mal waren da als Headliner unterwegs. Und ich wollte es eigentlich jedes Jahr machen. Aber wie es halt so ist, irgendwann war es finanziell nicht mehr so tragbar, bla 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 bla. Und aus Metalomania 1 wurde einfach nur Metalomania. 10 Jahre später wurde ich gefragt, hey Senat, guck mal hier, ich habe hier eine Kneipe, da passen irgendwie 300 Leute rein oder sowas in die Richtung. Hast du nicht Bock, da was zu veranstalten? Ich bin komplett raus, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ne? Ja, irgendein Konzert mit irgendwelchen befreundeten Bands. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich habe eine Idee. Hab mal die Jungs von Discord angefragt und gesagt, hey, habt ihr nicht mal Bock, mal für eine Geschichte nochmal an den Start zu gehen? Ja klar, machen wir. So. Und aus Metalomania wurde Metalomania 2 dann mit 3 Bands und wir haben als Discord jetzt endgültig letztes Jahr als Rausschmeißer gespielt und da waren halt 250 Leute oder sowas oder 300 Leute waren naht.
Also, das ist ja cool. Das heißt, eigentlich ist ja so dein Wunsch in Erfüllung gegangen, da nochmal ein bisschen was zu machen.
Ja, ja, das, was das angeht, ja. Aber es war bei Weitem nur, das war sowas wie mal kurz nochmal das Moped ausführen. Nicht so wieder in die Garage packen, sondern einfach nur in Zeitlupe das Moped die Klippen runterfallen lassen, die Sonne geht gerade unter während des freien Flugs.
Mach doch so eine Abschiedstour daraus, die dann irgendwie 20 Jahre geht.
Ja, das würde vielleicht funktionieren. aber wir würden dann definitiv dann erstmal in Flensburg anfangen. Einen alten Bassistenfreund von einem Bassisten, der hat jetzt mittlerweile ein Studio im Kohlekeller. Und da haben wir es halt aufgenommen, war nicht super geil.
Das Studio heißt Kohlekeller? Oder?
Das Studio heißt oder hieß Kohlekeller, ja.
Ach, okay, der Mensch ist mir vertraut. Der hat von meiner damaligen Band, ich plug das mal eben, Mirrored in Secrecy, das Debütalbum Day of Renewal gemastert.
Haha, okay, auch gefallen.
Daher kenne ich den noch. Der heißt auch Kohle, ne, als Spitzname.
Ich habe jetzt übrigens den roten Kater auf dem Arm hier. Also wenn es jetzt gleich anfängt zu miezen, dann weißt du Bescheid.
Ah, okay. Zum Thema Retro-Gaming hatte ich vorher noch eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe. Und zwar geht es ja nicht um Retro, sondern zockst du heute noch irgendwas? Also irgendein Game, wo du sagst, das erweckt bei mir heute noch die gleiche Leidenschaft wie ein altes Spiel?
Meinst du dasselbe Feeling wie damals, als ich das Ding zum ersten Mal angefasst
genau,
und
genau.
gespielt habe?
Gibt es sowas noch?
Lustigerweise ja, bei mir ist es aber noch ein einziges Game.
Okay.
Es wäre immer noch der Patrizia.
Aber das ist ja, du cheatest ja. Ich hatte dich ja nach einem aktuellen Game gefragt.
Ach so. Aktuell. Was ist denn das Aktuellste, was ich gespielt habe? Oh, ja, doch, natürlich. Es ist leider noch nicht so richtig weit verbreitet. Es ist Tanglewood. Das war das aktuellste Game, was ich jetzt vor kurzem mal angespielt habe oder gespielt habe. Tanglewood für das Sega Mega Drive.
Das ist ein neues Spiel für
Mega Drive? Das kam 2018 beziehungsweise jetzt 2019 raus. Also 2018 gab es als auch als Steam Key. Da lädst du dir aber mehr oder weniger einen Emulator runter, was dann halt die ROM drin hat. Aber es gibt's auch als Cartridge, also richtige haptisches Spiel. Ne?
Okay, also ich persönlich freue mich auf Shenmue 3. Ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist, Dreamcast-Ära.
Ja, klar.
Warst du da noch so voll drin zu Dreamcast-Zeiten?
Nee, Dreamcast habe ich komplett übersprungen und nicht mehr gesehen. Ich merke nur jetzt, dass in den letzten 2, 3, 4 Jahren diese Dreamcast-Szene immer größer wird und immer agiler wird und immer mehr dafür auch gemacht wird. Also ich bin ein großer Fan von neuen Kram für alten Kram. Also sprich neue Spiele für alte Konsolen, halte aber auch neue Mods für alte Sachen. Also zum Beispiel jetzt vor kurzem kam jetzt, ich habe leider seinen Twitter-Handle vergessen, er betreibt auch so einen Online-Shop, so ein Bastler, der hat jetzt irgendwie so einen.
Ach, du meinst HDMI-Mod. Bestimmt den McDaniel oder wie?
McWill meinst du?
Das ist McWill natürlich.
Das ist der andere Kerl, aber ungefähr so nach diesem ähnlichen Prinzip. Von solchen Jungs gibt es einen Haufen im Internet und du musst sie halt nur finden. Es gibt einen Russen zum Beispiel, der hat für das Dreamcast hat er das USB-GD-ROM entwickelt. Das ist halt ein Ersatzteil, wo du das CD-ROM-Laufwerk ausbaust und du packst eine andere Platine rein und kannst deine ganzen Games als ISO mit einem USB-Stick in das Ding reinpacken. Na, so eine Art Everdrive.
Okay. Ja, jetzt haben wir mal gesagt, auf was wir, ne, was bei uns beiden so in der Playlist ist. Noch musikalisch, was läuft bei dir momentan?
Im Auto läuft momentan immer noch Gunship. So ist relativ aktueller, kam glaube ich letztes Jahr raus, das Album, wie hieß denn das nochmal? Dark All Day, glaube ich, hieß es. Ist eine Synthwave-Band aus aus England und ich mag eigentlich ihre Sounds, ihre Songs, die Texte und eigentlich den kompletten Look. Da wären wir jetzt eigentlich wieder bei diesem Gesamtpaket. Da ist Gunship ziemlich weit vorne. Die sind nicht nur, die machen nicht nur Synthwave, sondern auch das komplette Packaging, das Logo, auch der ganze Kleiderredakt, der drumherum ist, ist alles extrem 80s. Also die haben ein Musikvideo gemacht, kann ich auch empfehlen. Heißt, glaube ich, auch wie ist das nochmal? When you grow up, your heart dies. Da haben die halt einfach die Fans, also die Community, wenn du so willst, halt zwar gesagt, hey, folgendes, wir haben einen Song, so geht er, hier könnt ihr euch den runterladen und bitte macht irgendwie coolen Scheiß damit und zwar alles, was irgendwie in den 80s in Filmszenen sind. Ne? Dann haben viele, viele Menschen mitgemacht und haben halt so diese ikonischen Filmszenen nachgebastelt, wie zum Beispiel diese Indiana Jones Geschichte, wo der dann halt den Reissack gegen den Gold, gegen das Goldidol austauscht, oder diese berühmte Szene, wo Tom Cruise auf Socken ins Zimmer reinrutscht, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, dann ein bisschen Blade Runner mäßig, also so all so Filmszenen aus den 80ern haben die dann nachgespielt, haben sie der Band geschickt und das komplette Videoclip besteht nur aus den Fans der Menschen, der Band. Okay. Super, super cool.
Okay. Ja, bei mir ist es unspektakulär. Ich bin relativ Metal-only wieder unterwegs, so in den letzten Monaten. Mir hat es die holländische Female-Fronted-Band Delane sehr angetan. Die haben gerade was Neues am Start. Das letzte Album, das mich richtig umgehauen hat, ist schon wieder fast Retro. Das war Judas Priest mit Firepower letztes Jahr. Ja. Das war ein richtig, richtig starkes Heavy-Metal-Album. Senat, wie gesagt, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. War ja sehr interessant. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei euch, dass ihr euch von vorne bis hinten hier die ganze Journey angehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.